Gnade sei Gott und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute Philipper 3, die Verse 2 bis 8. Paulus schreibt: Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der übertrefflichen, unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde und liebe Gäste, bei der Vorbereitung der heutigen Predigt ging es mir so ähnlich wie Judas, als er seinen Brief geschrieben hat, mit dem wir uns die letzten Wochen im Bibelgesprächskreis beschäftigt haben. Eigentlich hatte Judas einen Brief zur Erbauung und zur Freude über das Heil in Christus schreiben wollen. Aber dann war er aus konkretem Anlass genötigt, einen ernsten und dringlichen Mahnbrief zu schreiben. Darin warnt er vor denen, die sich heimlich in die Gemeinde Jesu eingeschlichen haben und das Evangelium verdrehen. Auch mir liegt ein Gottesdienst wie der, den wir am letzten Sonntag miteinander gefeiert haben, viel mehr auf dem Herzen als eine Predigt, in der vor falschen Lehren gewarnt werden muss. Am liebsten habe ich immer schon evangelistische Predigten gehalten. Menschen die großen Taten Gottes zu bezeugen und sie einzuladen, sich doch diesem Gott von ganzem Herzen mit ihrem Leben anzuvertrauen. Dafür hat vom ersten Tag meines Dienstes mein Herz gebrannt. Aber leider muss auch das andere immer wieder sein. Es genügt nicht, dass wir das Evangelium kennen und Jesus lieb haben. Gewiss ist das das Wichtigste. Wir müssen aber auch lernen und uns darin üben, die Stimme unseres guten Hirten zu unterscheiden von der Stimme der falschen, eingeschlichenen Hirten. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das von ganz besonderer Wichtigkeit, von allerhöchster Bedeutung. Denn wir leben in einer Zeit einer zum Teil sehr subtilen, das heißt einer sehr feinen, sehr zarten, in die Wahrheit hinein verwobenen Verführung und Verdrehung des Evangeliums. Zum Teil allerdings, liebe Geschwister, geschieht diese Verführung längst auf eine äußerst offenkundig und erschreckend dreiste Art. Eigentlich wollte ich heute in der Apostelgeschichte fortfahren, aber dann habe ich vor etlichen Tagen einen Artikel in einer christlichen Zeitschrift gelesen. Es ist der Bericht über einen von Willow Creek Deutschland veranstalteten Jugendkongress. Und ich werde am Schluss der Predigt auch noch zeigen, wer alles da dahinter steht. Und dann sehen wir, wie unmittelbar diese ganzen Dinge längst im Herzen der frommen Gemeinde angekommen sind. Ich sage immer wieder, der Abfall der Landeskirchen ist das Problem von vorgestern. Heute sind wir bei ganz anderen Problemen, mitten in unseren eigenen Kreisen. Als ein von Willow Creek Deutschland veranstalteter Jugendkongress, und nachdem ich das gelesen habe, war ich innerlich gedrängt, heute über das Thema zu predigen: evangelikale Irrlehren. Nicht irgendwelche Irrlehren, evangelikale Irrlehren. Irrlehren, die auf frommen Veranstaltungen, auf unseren, also ich meine jetzt nicht unsere Gemeinde, aber auf den Veranstaltungen derer, mit denen wir geistlich verbunden sind, verbreitet werden, die von evangelikalen Führungskräften, die das Vertrauen der frommen Gemeinde genießen, unterstützt werden und längst mitten im Herzen der frommen Gemeinde angekommen sind. Einer, der Redner dieses Jugendkongresses, war der Theologe. Wie weit seine theologische Ausbildung reicht, weiß ich nicht. Vor allem ist der Kabarettist Thorsten Hebel. Er ist einer der Starredner der Evangelikalen, insbesondere auf Jugendveranstaltungen deutschlandweit, und war im letzten Jahr auch auf einem Jesus House Veranstaltung in Friedrichshafen. Da habe ich zum ersten Mal von ihm gehört, unsere Leute, auch von unseren Gemeinden hier Umfeld Riedlingen, unsere Jungen fahren dahin. Mein Sohn, der Benjamin, hat mir eine CD mitgebracht, damals schon vor einem Jahr. Ich habe sie mir angehört und ich habe zu ihm gesagt, es ist alles nicht ganz falsch, was er sagt. Aber ich habe ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Die Richtung gefällt mir nicht. Es geht mir zu sehr um fromme Appelle und um Weltverbesserung und zu wenig um Jesus, wenn ich es richtig verstehe. Und was ich jetzt gelesen habe, liegt leider auf der ganzen Linie entsprechend. Im sogenannten Abschlussgottesdienst der Veranstaltung meinte dieser Thorsten Hebel zunächst richtig, ein Lebensstil, der sich nicht nur um sich selber kümmert, sondern auch auf andere achtet, macht Christus sichtbar. Das stimmt. Nächstenliebe gehört zu den Grundelementen christlichen Glaubens, zu den unverzichtbaren Auswirkungen eines Lebens mit Jesus. Dann allerdings kommt ein Satz, den man schon genauer ansehen sollte, bevor man ihn schluckt. Ich zitiere jetzt wörtlich, geschieht das, gemeint ist ein Lebensstil, der sich auch um andere kümmert, dann werden wir Gnade und Erfolg haben in dem, was wir tun, und Gott wird uns segnen. Hört sich im Moment ganz harmlos an. Und ich will Thorsten Hebel keine böse Absicht unterstellen. Vielleicht hat er den Unsinn selber gar nicht durchschaut, den er redet. Wenn wir aber mal unser geistliches Denkvermögen aktivieren, dann stellen wir fest, er ist im Wesentlichen unsinnig und ungeistlich. Und deshalb bringe ich auch diesen einen Satz, weil er uns zeigt, liebe Geschwister, wie Sätze im Moment ganz nett sich anhören und sich ganz nett lesen. Und wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass sie sich gut anhören. Wir müssen wirklich genau hinhören, sonst gehen wir den Verführern auf die Spur. Wir müssen genau hinhören, was stimmt in diesen scheinbar so fromm klingenden Sätzen nicht. Dann werden wir Gnade haben. Dann, wenn wir einen christlichen Lebensstil praktizieren, werden wir Gnade haben. Was ist an dieser Aussage falsch, liebe Geschwister? Wobei muss sich da einem sofort der geistliche Magen umdrehen. Da muss einen total der geistliche Brechreiz überkommen. Gnade wird von unserem Tun abhängig gemacht. Von unserer Leistung. Gnade wird zum Produkt unseres Lebensstils. Dann, wenn wir uns so und so verhalten, nicht wenn wir Buße tun, dann wäre es richtig, dann hätte das dann seine hundertprozentige Berechtigung. Nein, wenn wir eine bestimmte fromme Leistung erbringen, dann werden wir Gnade haben. Dann aber, liebe Geschwister, ist Gnade nicht mehr Gnade. Dann ist Gnade, angebliche Gnade, in Wirklichkeit unser Verdienst. Sie ist das, was wir bekommen, weil wir uns nicht nur um uns selber gekümmert haben, sondern um andere. Diese Aussage lässt die Befürchtung aufkommen, dass Thorsten Hebel keine Ahnung hat von dem, was Gnade ist. Sonst dürfte ihm eine solche Formulierung nicht über die Lippen kommen. Gnade ist das Handeln Gottes am Sünder, der Buße tut. Nun kann man fragen, war es vielleicht nicht doch nur ein sprachlicher Ausrutscher? Ich habe gesagt, ich hatte schon vor einem Jahr von der Verkündigung von ihm den Eindruck, dass dieser Ausrutscher bei ihm Prinzip ist. Und wenn man die gesamte Lehre von Thorsten Hebel ansieht, dann geht das in diese Richtung. Im Mittelpunkt steht nicht, was Jesus für uns getan hat, sondern was wir als Christen für diese Gesellschaft tun müssen. Das ist übrigens auch mit den ganzen Gemeindeaufbauprogrammen mir in vielen frommen Gemeinden in der letzten Zeit begegnet, was dort zum Teil als Predigten gehalten wird, hat mit Predigt nichts zu tun. Das ist meinetwegen Mitarbeiterschulung und Mitarbeitermotivation, was wir alles tun müssen und tun sollen, um das Evangelium in die Welt zu tragen und. Das ist dann alles nicht ganz falsch. Aber wenn im Mittelpunkt der Verkündigung nicht mehr steht, was Jesus für uns getan hat, sondern was wir tun müssen, Mir geht dann Bericht durch den Kopf, ist schon eine relativ alte Geschichte, wo zwei Brüder sich miteinander unterhalten und dann sagt der eine dem anderen, du hast eine andere Religion als ich. Deine Religion hat 3 Buchstaben und heißt tun. Meine Religion hat 5 Buchstaben und heißt getan. Deine Religion heißt, du gründest dich auf das, was du alles in deinem Leben für Jesus tun musst. Und meine Religion, mein Glaube, gründet sich auf das, was Jesus für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich bitte euch darum, liebe Geschwister, achtet ganz, ganz sensibel drauf, ob die Linie stimmt. Kommen wir zur nächsten Aussage. Dann werden wir Erfolg haben. Wie oft kommt in der Bibel das Wort Erfolg vor? Ihr schüttelt zu Recht den Kopf. In Elberfelder zwar 19 Mal im Alten Testament, im Neuen Testament auch nach Elberfelder nie, nach Luther richtigerweise überhaupt nie, weder im Alten noch im Neuen Testament. Luther hat aus einem feinen Sprachgefühl heraus das Wort Erfolg strikt vermieden. Denn Erfolg ist das, was wir planen, was wir machen. Was aber ist das wert, was wir aus uns selber schaffen? Mit aller frommen Motivation. Paulus sagt es ganz deutlich, ich habe es gerade im Predigttext, wir haben es gemeinsam gelesen und gehört, ich habe es um Christi willen für Kot erachtet. Gar nichts ist es wert. Es taugt nicht für die Ewigkeit. Es mag heute und vielleicht auch morgen ganz schön aussehen, aber es vergeht, denn es ist im Vertrauen auf Fleisch, Philipper 3, Vers 4. Deshalb habe ich auch den Philipperbrief nicht als Predigttext im eigentlichen Sinne, aber als zweites wichtiges Wort Gottes, das ungeheuer klar auch in diese Situation hineinspricht. Ich werde ein paar Mal Bezug nehmen. Es ist Vertrauen auf Fleisch. Es hat keine geistliche Substanz. Es ist vom Wesen dieser Welt und wird mit dieser Welt vergehen. Und das ist genau das, was Paulus in diesen ungeheuer scharfen Worten sagt, mit denen der Predigttext begonnen hat. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Warum sagt Paulus Zerschneidung und nicht Beschneidung? Weil die Beschneidung ein Zeichen dafür ist, wie die Taufe auch, dass jemand Gott zum Eigentum gegeben wurde, dass jemand in der innigen Verbindung mit Gott lebt. Diese aber, die Paulus im Visier hat, die sind wohl beschnitten, aber sie setzen ihr Vertrauen nicht auf den Herrn. Sie rühmen sich nicht in Christus Jesus, sie rühmen sich ihres Fleisches, sie rühmen sich ihres eigenen Könnens, sie rühmen sich ihres Erfolgs. Was geistlichen Wert hat, ist aber nicht der Erfolg, den wir geschaffen haben. Geistlichen Wert hat die Frucht, da sind wir bei der Lesung, Johannes 15, die aus unserer lebendigen Gemeinschaft mit Christus als Folge seines Handelns in uns wächst. Und dann seht ihr, liebe Geschwister, was an diesem Satz insgesamt ganz grundsätzlich in die falsche Richtung geht. Er fängt im Prinzip richtig an vom christlichen Lebensstil, aber dann wird Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ein christlicher Lebensstil, der sich um andere kümmert. Ein solcher Lebensstil ist christlich, aber er ist nicht der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Lebens. Und da sehen wir die feine Verführung, ganz fein in die Wahrheit hineingewoben. Es wird im Prinzip irgendwie das Richtige gepredigt, aber es wird gepredigt mit einer Gewichtung, die das Ganze des Evangeliums auf den Kopf stellt. Dreh- und Angelpunkt der Jesus-Nachfolge ist die enge Beziehung zu Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Jesus sagt nicht, wer einen christlichen Lebensstil hat, wer sich um andere kümmert, so wichtig das ist. Aber Dreh- und Angelpunkt ist, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und auch das andere Wort, das ich oft und gerne zitiere. Jesus sagt nicht, wer einen christlichen Lebensstil pflegt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt was? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ist wieder die persönliche Beziehung zu Jesus. Von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ganz feine Unterschiede und liebe Geschwister, ein ganz anderes Evangelium. Ein Blick auf zwei Internetseiten, die das Leben und die Arbeit von Thorsten Hebel darstellen, bestätigen diesen Eindruck. Es war mir wichtig, es ist da im Grunde jetzt nur ein Satz, die Predigt habt ihr nicht gehört, die ich gehört habe, nur ein Satz, den ich herausgegriffen habe. Da ist die Frage, ist es doch irgendwo ein Missverständnis, treibt sein Herz irgendwas anderes an? Ich habe seine eigene Homepage angeguckt und er verweist dort auf eine andere Homepage, die die Arbeit darstellt, in der, die er gegründet hat, eine Arbeit unter Kindern und Jugendlichen, wo er schreibt, da schlägt mein Herz. Und ich habe diese beiden Homepages angeschaut und von dem, was Christus treibt, ist auf beiden Homepages nichts zu spüren. Nichts. Er schreibt im Blick auf diese Arbeit dort, das Benzin, der Treibstoff sind ihre Spenden, die alles in Bewegung setzen. Der Treibstoff des Werks ist also nicht etwa der Heilige Geist, sondern die Spenden. Und er fährt fort, es ist eine Wahrheit des Lebens. Das sind jetzt Sachen. Von Wahrheit des Lebens zu reden, aus dem Mund eines Theologen, auch wenn er vielleicht irgendwo ein Schmalspurtheologe war, ich weiß es nicht genau, wie gut die Einrichtung war, war nicht. Aber Wahrheit des Lebens, da muss jetzt ja was Wichtiges kommen. Da haben wir sofort das Wort im Hinterkopf, Jesus, ich bin die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Was ist die Wahrheit, wo platzen quasi vor Spannung, die Wahrheit des Lebens, auf die sich die Arbeit von Thorsten Hebel stützt? Antwort, wir brauchen Sie und Ihre Unterstützung, um die Selbstwertmanufaktur am Leben zu halten. Ohne Sie können wir wenig tun. Was sagt Jesus? Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus hat seine Boten und seine Diener schon mit absolut leeren Händen gewaltige Werke vollbringen lassen, weil sie in ihm waren. Ihr seht, warum ich ganz bewusst Johannes 15 als Lesung dazugestellt habe. Es lohnt sich im Blick auf diese Predigt zu Hause vielleicht nochmal Johannes 15, 1 bis 5 und Philipper 3, 2 bis 8 zu lesen. Dann kriegt man nochmal mit, wie unmittelbar bedeutungsvoll diese beiden Abschnitte des Wortes Gottes sind. Vom Grundgedanken, der dahinter steht. Da macht uns Jesus eindringlich klar, ohne mich, ohne die lebendige und intensive Gemeinschaft mit mir, könnt ihr nichts tun. Alles, was ihr aus euch selber oder mit dem Geld dieser Welt anfängt und aufbaut, hat geistlich keinen Wert, wenn es ohne mich geschieht. Es ist nichts. Ich richte nicht über Thorsten Hebel, über seinen geistlichen Stand und seine Motive, weiß allein der Herr Bescheid, er allein sieht in sein Herz. Aber was er sagt und schreibt, lässt einen klaren Bezug auf Christus vermissen. Und wir sehen, es sind dabei nicht so sehr die einzelnen Worte und Aussagen, es ist vielmehr die gesamte falsche Ausrichtung. Es ist der Mensch, der tut und schafft und die Welt verbessert. Jesus kommt darin eher noch als fromme Chiffre vor. Ich befürchte, ich habe schon mal auch von Emerging Church gesprochen, ich befürchte, dass er auch mit den anderen zusammen in diese Richtung gehört. Das ist ein komplett anderes Evangelium in verschiedenen Nuancen. Es geht nicht mehr darum, Jesus als das Heil der Welt, den Erretter von Sündern, zu predigen, sondern auf dieser Welt eine neue Gesellschaft aufzubauen. Aber eine Bewegung, die komplett aus der frommen Gemeinde herauskommt und sich in ihr beheimatet hat. Noch brutal anders als bei Thorsten Hebel wird es mit dem zweiten Beispiel. Die Rede ist jetzt von Ausführungen des amerikanischen Bestseller-Autors und Pastors Rob Bell. Rechts ein Bild, Frontalansicht, das andere, beziehungsweise links und rechts eins, wo er auf dem Düsseldorfer Jugendkongress die Leute begrüßt. Er war der Hauptredner, da sehen wir ihn nochmal, in Begrüßungsgeste, ist ein gefeierter Star, sieht man ihm auch gleich an. In seiner Ansprache warnt er vor einer Überbetonung der Sünde in der christlichen Verkündigung. Da müssen wir nicht nur stutzig werden, da müssen uns eigentlich schon die Ohren schlackern. Ist die heutige Verkündigung, er tut das ja im Jahr 2011 nicht in der Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts oder wo Hofacker den Leuten in Stuttgart ordentlich mit Bußpredigten eingeheizt hat. ist die heutige christliche Verkündigung tatsächlich von einer Überbetonung der Sünde gekennzeichnet, dass man davor warnen müsste. Wir wissen, das Gegenteil ist der Fall und Rob Bell will offensichtlich genau diesen Weg rechtfertigen, auf dem so gut wie nicht mehr von der Sünde die Rede ist. Und er liefert auch gleich die Begründung dazu. Er sagt, am Anfang der Bibel steht nicht der Sündenfall, sondern die Schöpfung. Den Sündenfall hervorzuheben, könne als eine Aufforderung zur Weltflucht verstanden werden. Rob Bell will die Gemeinde aber nicht zur Flucht aus der Welt, sondern zur Liebe zur Welt anleiten. Jesus sei gekommen, um Christen zu lehren, wie sie die Welt in einen lebenswerten Ort verwandeln können. Wo, liebe Geschwister, hat Jesus das gelehrt? Wo hat Jesus gelehrt, dass wir Auftrag und Verheißung haben, diese Welt in einen lebenswerten Ort zu verwandeln? In meiner Bibel steht davon nichts. Ich bin mir sicher, in eurer auch nicht. Was hat der Christ mit dieser angeblich lebenswerten Welt überhaupt zu tun? Nichts. Wir werden es nachher gleich noch sehen. Fragen wir weiter. Wo redet das Neue Testament das erste Mal von dieser Welt? Denkt mal ganz scharf mit. Ist eine schwierige Frage. Aber extrem aufschlussreich. Wo redet das Neue Testament das erste Mal von der Welt? Und wer zeigt hier wem was von der Welt? Matthäus 4, Vers 8 und 9. Matthäus 4, noch vor der Bergpredigt. Was war Matthäus 4 vor der Bergpredigt? Die Versuchung. Jesus fastete 40 Tage und Nächte in der Wüste. Und dann lesen wir Vers 8 und 9. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Teufel lockt Jesus mit der Schönheit dieser lebenswerten Welt, die so lebenswert ist, dass es sich lohnt, den Auftrag des Vaters zu vergessen und ungehorsam seine eigenen Wege bzw. die Wege des Teufels zu gehen. Die Lebenswertheit dieser Welt zu loben, das ist die Strategie des Teufels. Auch da ist es wieder wichtig, liebe Geschwister, dass wir genau auf die Nuancen achten, denn wir Christen loben ja auch die Herrlichkeit der Schöpfung. Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit. Aber wir loben nicht die Welt. Wir loben die Schönheit der Schöpfung Gottes und rühmen damit den Schöpfer. Das sind ganz ähnliche Dinge im Moment, wie sie sich anhören und sind in den Feinheiten eben wieder Welten auseinander. Und wir müssen lernen, auf diese Feinheiten zu achten, denn der Verführer versucht, die Stimme des guten Hirten nachzumachen. Und wenn wir die Feinheiten nicht unterscheiden können, fallen wir auf ihn rein. Der Satan ist der Engel des Lichts. Der kommt nicht mit dem Breitsack und mit dem Buchsbein. Er kommt in der Gestalt der Engel Gottes. Ist diese Welt lebenswert? Paulus schreibt, Galater 6, 2, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich habe gefragt, was haben wir als Christen mit dieser Welt zu schaffen? Nichts, sagt die Bibel, gar nichts. Ihr seid mit Christus dieser Welt gekreuzigt und die Welt euch. Geistlich komplette Trennung, auch wenn wir in dieser Welt leben. Paulus klagt in 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat die Welt lieb gewonnen und mich verlassen. Dass Demas diese Welt für lebenswert erachtet und lieb gewinnt, wie Rob Bell, das wird in Gottes Wort als deutliches Zeichen für seinen Abfall vom Glauben gewertet. Jakobus schreibt, Kapitel 4, Vers 4, wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und Johannes im 1. Johannesbrief, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Liebe Geschwister, ich habe die Worte extra auch so in dieser Breite an die Wand und nach vorne gezeigt. Diese Worte, diese Tatsachen, diese Wahrheiten in unserem Herzen felsenfest verankert zu haben, ist in der heutigen Zeit ungeheuer wichtig. Die ganze fromme Welt, ich sage es immer wieder, treibt im Mainstream der Anpassung und der Anbiederung an die Welt dahin. Obwohl die Bibel so glasklar was anderes sagt, dass es eigentlich gar keiner besonderen Ausführung bedürfen dürfte. Und liebe Geschwister, ich sage es jetzt so scharf, ich sage es so hart. Wenn er erschreckt, dann muss es vielleicht sein, aus diesem sogenannten Pastor Robert Bell redet der Satan. Niemand sonst kann von der Lebenswertheit der in Sünde gefallenen Welt reden als der Fürst und der Gott dieser Welt, der Teufel. Wer so redet, der redet getrieben vom Geist Satans. Auch hier gilt wie über Thorsten Hebel. Ich rede nicht von seiner Person, ich rede nicht von seinem geistlichen Stand. In sein Herz sieht der Herr allein. Aber wir müssen die Lehre anschauen. Denken wir an Jesus, der zu Petrus sagt, weiche von mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Aber die Lehre müssen wir in aller Klarheit aufdecken und geistlich klassifizieren. Und das ist dämonisch-satanische Irrlehre. Und dieses sehr harte Urteil bestätigt sich eindeutig für den, der es noch braucht in seinen weiteren Aussagen. Aber ich betone, liebe Geschwister, wer Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, der braucht die weiteren Ausführungen eigentlich nicht mehr. Wir müssen unser geistliches Gehör so schärfen, dass uns einzelne Sätze auffallen und wir merken und feststellen, da kann was nicht stimmen. Das stimmt nicht mit der Grundbotschaft der Bibel überein. Dass wir uns nicht einlullen lassen von frommem Geschwätz, das in seiner Substanz nicht biblisch ist. Wenn uns jemand die Welt lieb macht, ist das niemals der Geist Gottes. Wenn jemand nicht zu viel von der Sünde reden will, ist das niemals der Geist Gottes. Denn der Geist Gottes deckt Sünde auf. Der Teufel aber deckt Sünde zu und verharmlost sie. Welcher Geist Rob Bell betreibt, bestätigt sich aus seinen weiteren Aussagen. Haltet euch da jetzt bitte links und rechts mit beiden Händen am Stuhl fest. Diese Welt ist unser Zuhause. Diese Welt ist gut. Gott hat uns nicht aufgegeben und er hat diese Welt nicht aufgegeben. Das ist Auferstehung. Zitat Ende. Diese Welt ist unser Zuhause, sagt Rob Bell. Was sagt die Bibel? Genau, gehen wir nochmal aber ganz systematisch durch. War mir klar, ihr wisst das. Das ist gut. Gehen wir ganz systematisch durch, fangen wir mit Jesus an. Jesus sagt, wenn ihr von der Welt wärt, wenn die Welt euer Zuhause wäre, dann würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, weil diese Welt nicht euer Zuhause ist, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und weiter betet Jesus in Johannes 17, sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Was sind wir in dieser Welt? Gäste und Fremdlinge. 1. Petrus 2 schreibt Petrus, Geliebte, ich ermahne euch, wörtlich heißt, ich glaube Elberfelder hat es auch so, als Nichtbürger, ausdrücklich. Das griechische Wort, das da steht, bezeichnet ausdrücklich den Aufenthalt an einem fremden Ort, an dem man kein Bürgerrecht hat, an dem man nicht zu Hause ist. Ich ermahne euch als solche, quasi können wir sagen, die nicht in dieser Welt zu Hause sind. Und als Durchreisende, Fremdlinge heißt es manchmal, aber das griechische Wort heißt, es ist der, der sich in der Fremde aufhält und es ist noch mit einer Vorsilbe verstärkt, die die Kürze dieses Aufenthalts unterstreicht. Also Gemeinde, Christen, Kinder Gottes sind Menschen, die sich in dieser Welt als Fremde weit weg von zu Hause aufhalten für eine kurze Zeit. nur auf der Durchreise. Genauso Hebräer 11, 13, da ist zuvor von den Vorbildern des Glaubens im Alten Testament die Rede und dann lesen wir diese: alle haben bekannt, dass sie Fremdlinge und Gäste auf Erden sind. Da kommt wieder dieses Wort für Durchreisende vor. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich habe es gesagt, wir haben hier kein Zuhause. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da sind wir zu Hause und nirgends sonst. Robert Bell sagt, diese Welt ist unser Zuhause. Gottes Wort sagt, diese Welt kann gar nicht unser Zuhause sein, denn der Fürst und der Gott, der Herr dieser Welt, ist der Teufel. Und wer in dieser Welt zu Hause ist, gehört ins Reich Satans, gehört ins Reich der Finsternis. Ich kann für Rob Bell nur hoffen, dass er nicht wirklich in dieser Welt zu Hause ist. Er sagt weiter, diese Welt ist gut. Was sagt Jesus? Die Welt hasst mich, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Böse, sagt Jesus. Galater 1, 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und 1. Johannes 5, 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Sie liegt in der Macht des Bösen, ihr Wesen ist böse, ihre Werke sind böse. Das sagen diese drei Aussagen ganz klar. Alles an dieser Welt ist böse. Rob Bell sagt, sie ist gut. Wir wissen jetzt auch, liebe Geschwister, warum er so wenig von der Sünde reden will. Weil sein ganzes Lügengebäude von der guten und lebenswerten Welt, die angeblich unser Zuhause ist, in sich zusammenfällt, wenn er die Wirklichkeit des Sündenfalls ernst nimmt. Denn dann kann ich nicht mehr mit dem Schöpfungsbericht schwerpunktmäßig kommen. Das stimmt. Und siehe, es war alles sehr gut. Aber dann kam der Sündenfall. Und Rob Bell scheint den Sündenfall tatsächlich nicht wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Das zeigt sich auch in seiner Lehre von der Auferstehung. Ist interessant. Er sagt, der Gott hat uns nicht aufgegeben. Wir sehen wieder die feine Verführung. Zunächst ist er richtig. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben. Jetzt zieht er es aber in einer unzulässigen Weise im zweiten Satz allgemein auf die Welt. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Da kommen wir gleich im Detail drauf und dann sagt, das ist Auferstehung. In einem anderen Interview hat Rob Bell, habe ich im Internet gelesen, seine Lehre von der Auferstehung zusammengefasst in zwei Sätzen. Das Grab ist leer und Gott erlöst uns von allem, von dem wir erlöst werden müssen. Nicht falsch, aber dünn. Die Bibel und die Reformatoren wussten es sehr viel konkreter zu sagen. Jesus erlöst uns von der Sünde, vom Tod und vom Teufel. All diese drei scheint es in der Lehre von Robert Bell nicht zu geben. Er sagt, Gott hat uns nicht aufgegeben und er hat diese Welt nicht aufgegeben. Das ist Auferstehung. Die Bedeutung der Auferstehung wird damit ganz und gar in diese Welt hinein, ins rein Diesseitige gedeutet. So kennen wir seit Jahrzehnten von der bibelkritischen Theologie der Landeskirchen, die himmlische Auferstehungshoffnung wird geleugnet. Auferstehung heißt, dass wir in diese Welt hinein, dass wir diese Welt in einen lebenswerten Ort verwandeln können und müssen. Gottes Wort aber sagt, an dieser Welt gibt es nichts zu verbessern, denn diese Welt mit ihrem ganzen bösen Wesen vergeht. Und die Bibel sagt auch nicht, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben habe. Die Bibel sagt, 1. Korinther 11, 32, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die Welt geht dem Gericht und der Verurteilung Gottes unaufhaltsam entgegen und jeder, der zu ihr gehört, mit. 2. Petrus 3, 7, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, diese Welt nämlich, sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und zum Verderben des gottlosen Menschen. Die Bibel sagt, diese Welt vergeht. Jesaja 51, erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Und 1. Johannes 2, und die Welt vergeht. und ihre Begierde. Wer aber Gottes Willen tut, bleibt in Ewigkeit. Wieder, ich habe es breit mit Bibelworten dargelegt, Rob Bell widerspricht durchgängig und aufs Grundlegendste dem klaren Zeugnis des Wortes Gottes. Er widerspricht der Bibel, er widerspricht Jesus, er predigt ein anderes Evangelium. Der erstgenannte Thorsten Hebel war laut Idea Spectrum Gastgeber dieses Kongresses. Er musste doch wissen, wen er da einlädt. Er hat eine eigene Internetseite, dann muss er selber Internetzugang haben. Und Google funktioniert auch bei ihm. Ein kurzer Klick und über Rob Bell bekommt man sofort restlosen Aufschluss. Es ist also auszuschließen, dass er nicht wusste, wen er als Hauptredner dieser Veranstaltung willkommen heißt. Diese Tatsache wirft auch auf ihn selber ein sehr trübes Licht. Gehen wir weiter mit der Frage, liebe Geschwister, wie sollen wir das Ganze beurteilen? Auch darauf gibt uns die Bibel eine eindeutige und überraschend einleuchtende Antwort. 1. Johannes 4, Vers 5. Sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Sie sind aus der Welt. Sie sind getrieben vom Geist der Welt. Deshalb halten sie diese Welt für lebenswert. Deshalb reden sie die Sünde klein und gehen auf in der Weltverbesserung. Und weil sie aus der Welt sind und weil sie so reden, wie es die Welt hören will, deshalb sind ihre Bücher Bestseller und ihre Veranstaltungen werden von Tausenden besucht und die Welt jubelt ihnen zu. Die Welt hört sie, schreibt 1. Johannes 4, 5. Die Welt hört sie. Die Gemeinde Jesu aber sollte nicht auf sie hören. Ich habe mich gefragt, liebe Geschwister, wo sind auf einem solchen Kongress in der Bibel gefestigte Pfarrer und Pastoren? Wo sind auf einem solchen Kongress bibeltreue Leute und Theologen? Wo sind auf einem solchen Kongress Väter im Glauben, die aufstehen und klarstellen, Leute, das ist Irrlehre, das kann und darf so nicht gesagt werden, das kann und darf so nicht stehen bleiben? Vollständige Fehlanzeige. Da waren 3.500 junge Leute, liebe Geschwister, nicht aus den abgefallenen Landeskirchen wesentlich, wahrscheinlich wesentlich aus unseren Gemeinden, aus unseren Kreisen. Und die jubeln, die fallen voll auf diese Lehre rein, die fahren voll auf diesem ganz falschen Zug mit ab. Und ich habe mich gefragt, wer ist Willow Creek Deutschland? Gehört habe ich schon oft davon, hat mich nie näher interessiert. Ich habe jetzt aber gedacht, du musst doch mal gucken, wer hat dieses irrlehrerische Event veranstaltet? Wer trägt dafür die Verantwortung? Wer sitzt im Vorstand dieser ganzen Sache? Denn der Vorstand, der trägt dafür Verantwortung, so wie ich mit den leitenden Brüdern zusammen die Verantwortung für das trage, was hier in der Gemeinde geschieht. Und diese Verantwortung kann ich vor Gott an niemanden abschieben. Die tragen wir leitenden Brüder miteinander, ob wir wollen oder nicht. Und so trägt der Vorstand von Willow Creek Deutschland die geistliche, theologische Verantwortung in voller Breite, in ganzem Gewicht für das, was da geschehen ist. Das war noch das Wort 1. Johannes 5, 4. Wer ist der Vorstand von Willow Creek Deutschland? Der erste Vorsitzende ist Ulrich Eggers. Den haben wir am Mittwoch in der Bibelstunde schon gestreift. Pastor des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden und Chef des dortigen gewaltigen Medienimperiums. Ich komme da nachher noch kurz drauf. Das alles ist von wichtiger Bedeutung, dass wir das in seinem Zusammenhang sehen. Ulrich Eggers sitzt auch in der Bundesleitung des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Ich war selber dort 3 Jahre Pastor in diesen Gemeinden. Es blutet einem das Herz. Dieser Bund hat so hervorragend 1854 angefangen. Dieser Bund war noch viel länger als unserer, wirklich ein bibeltreuer Bund mit bibeltreuen Pastoren und Gemeinden. Und die gibt es da mit Sicherheit auch noch. Aber wir sehen, wie der Fisch vom Kopf her anfängt zu faulen und zu stinken. Zweiter Vorsitzender ist Pfarrer Pahl. Er gehört auch zum Marburger Kreis. Ich weiß nicht, wie weit euch das was sagt. Der Marburger Kreis ist eigentlich auch von Haus aus. Viele fromme Pfarrer haben dort ihre Heimat, war eigentlich mal eine biblisch orientierte seelsorgerliche Gemeinschaft. Ganz stark von Pfarrern, aber auch anderen. Weiter gehört zum Vorstand eine gewisse Frau Regina Klaas. Die könnte einigen von uns dem Namen nach bekannt sein, denn das ist die Generalsekretärin des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Das ist der Bund, zu dem unsere Gemeinde seit jeher gehört. Deshalb sage ich, wir, Abfall der Landeskirchen, Schnee von vorgestern, der Abfall unserer Gemeinden, das ist das Problem heute. Dann Bernd Kannwischer, ebenfalls Mitglied und Sekretär der Bundesleitung der Freien Evangelischen Gemeinden, wie Ulrich Eggers. Schließlich Jürgen Mette, Chef der Marburger Medien. Da beziehen viele von uns alle mögliche christliche Verteilliteratur her. Da wundern wir uns übrigens auch nicht, liebe Geschwister, ich vermute, es geht euch ähnlich wie mir. Ich habe immer gern auch ein Kärtchen mit einem guten Bibelwort und einem guten geistlichen Gedanken und ich frage mich seit Jahren, warum wird das Ding immer dünner? Warum wird die Brühe da immer lebriger, die von da kommt? Das wundert mich dann nicht mehr. Und schließlich Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Und liebe Geschwister, dann könnt ihr ungefähr erahnen, in der Allianz sind Hunderte von bibeltreuen Ausbildungsstätten, Einrichtungen, Missionswerke und repräsentiert. Einschließlich landeskirchlichen Gemeinschaften. Alles miteinander. Und dann merken wir übrigens auch, das sind jetzt Vorgänge, ich füge sie noch ein, weil sie wichtig sind, was das alles abgeht. Willow Creek. Dann hat mir, als ich das gelesen habe, haben mir Vorgänge vor Jahren auf einmal eingeleuchtet. IDEA hat, als Willow Creek groß im Kommen war, 80er, 90er, hat IDEA dann viele positive Berichte gebracht über die Arbeit von Willow Creek. Und irgendwann, Anfang der 2000er, hat Helmut Matthies, der Chef von IDEA, es gewagt, auch einen kritischen Beitrag über Willow Creek veröffentlichen zu lassen. Stammte nicht von ihm, stammte von einem landeskirchlichen Pfarrer. Da ging es ihm an Kopf und Kragen. Seine evangelikalen Brüder wollten ihn massakrieren, bildlich gesprochen natürlich. Es war nur durch den Einsatz einiger weniger einflussreicher Leute möglich, Helmut Matthies auf dem Posten zu halten. Der Hass seiner evangelikalen Brüder hat ihn in breiter Front getroffen. Ähnlich ging, und er kämpft heute noch, die wollen ihn immer noch loshaben, obwohl IDEA schon viel wackeliger und schwammiger geworden ist, sie wollen ihn immer noch loshaben, sie verbitten sich jede Kritik. Ähnlich hat es Bruder Hellenschmidt und die Bekenntnisbewegung erlebt. Sie haben auch kritische Artikel über Willow Creek veröffentlicht und wir sehen, wie wichtig sie sind. Es waren mehrere tausend, die daraufhin den Bezug des Informationsbriefs abbestellt haben. Und er wurde aufs Heftigste angefeindet. Und es gab Gespräche mit leitenden Frommen auch in Baden-Württemberg, in der württembergischen Kirche, die ihm gesagt hat, wir schließen eine Vereinbarung und wir kritisieren uns nicht mehr gegenseitig. Und er hat natürlich zu Recht gesagt, kann nicht sein. Falsche Lehre muss falsche Lehre genannt werden. Sie wollen auf dem hohen Ross unanpassbar die Gemeinde verführen. Wir sehen, liebe Geschwister, diese Leute sind aus unseren Reihen. Das sind Führungspersönlichkeiten von frommen Freikirchen und Gemeinden. Und sie verfügen über einen gigantischen Einfluss mitten in unsere Gemeinden hinein. Bei Hartmut Steeb können wir uns das ganz unmittelbar vorstellen, aufgrund der Werke, die er repräsentiert. Viel weiter aber reicht noch der Einfluss von Ulrich Eggers. Der ist den meisten gar kein Begriff, weil er seltener in der Öffentlichkeit auftritt. Ich sage es mal so scharf, er sitzt wie die Spinne in einem riesigen Netz. Er ist der Chef des Medienimperiums des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Es ist schon überraschend, was der Bundesverlag, der Verlag dieses relativ kleinen Freikirche mit rund 40.000 Gemeindegliedern insgesamt, das ist ja nicht furchtbar viel, ist die Hälfte von unserem Bund, was die für eine Menge an Zeitschriften rausgeben, 15 mittlerweile, 15 Zeitschriften, unter anderem, ich habe nur ein paar ausgewählt, die ihr vielleicht kennt, Klecks, ganz oben links angefangen für die Kleinen, Teensmack für die 13- bis 17-Jährigen, Dran für die 18- bis 35-Jährigen. Ich könnte mir vorstellen, die wurden auch hier in der Gemeinde schon gelesen, weiß ich nicht. Aber Dran ist in vielen frommen Gemeinden beheimatet. Joyce haben sie vor ein paar Jahren gegründet, hat mich damals sofort geärgert, weil es gibt seit vielen Jahren Lydia, eine an sich ganz ordentliche Frauenzeitschrift. Und ich habe damals gleich zu meiner Frau gesagt, es braucht diese Zeitschrift Choice nicht. Das ist eine bewusste Konkurrenz zur eigenen evangelikalen Szene. Warum macht man das? Warum gräbt man den anderen das Wasser ab? Ganz einfach, ich verstehe das jetzt. Man will durch das eigene Medienimperium, das alle Belange abdeckt, lückenlos die ganze fromme Welt indoktrinieren. Family für die ganze Familie, Lebenslust, man äußerst christlicher Titel, Lebenslust. Wäre auch mal interessant nachzuschlagen, wie oft der in der Bibel vorkommt. Für wen auch immer, Aufatmen, mittlerweile das verführerische und irrlehrerische Flaggschiff des Exemplars, kam vor 15 Jahren raus. Ich war gerade damals auf dem Weg in die FEGs. Wir waren unterwegs nach Langeoog im Zug. Ich hatte das erste, einen Vorabdruck, das erste Exemplar von Aufatmen in der Hand. Ich weiß noch, wie ich im ICE saß, Seite um Seite las und zu meiner Frau gesagt hat, das stimmt nicht, das passt nicht. Das ist nicht das biblische Evangelium vor 15 Jahren. Es wäre eine lange Geschichte, allein über Aufatmen, eine Geschichte des geistlichen Chaos. Bis hin zum Lebenslauf für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Und über dieses Medienimperium, nur 9 von 15 Zeitschriften, verfügt, regiert Ulrich Eggers. Der Kopf. Man spricht deshalb schon seit Jahren, wo es nur die Hälfte waren, vom Eggers-Imperium. Das ist eine ungeheure geistlich-inhaltliche Gesinnungsdiktatur, die in unsere Gemeinden über diese Medien ausgeübt wird. Und er prägt die evangelikale, bibeltreue Gemeinde in Deutschland ganz entscheidend. Dazu kommt Jesus.de, das Internetportal, auch vom ihm mitbetrieben, über 125.000 Mitglieder, gehört zu den populärsten seiner Art. Allein übrigens dann die ganz neu im letzten Jahr erschienene Zeitschrift mit der irreführenden Titel Faszination Bibel, ganz rechts unten, startete letztes Jahr mit einer Auflage von 300.000 Stück. Und jetzt halten wir uns nochmal fest, ich habe es am Mittwoch schon gesagt, aber es gehört hier nochmal her, damit wir das Ganze verstehen. Ulrich Eggers im Interview, im Zeitschrift Faszination Bibel. Jenseits vom Beruf lese ich wenig in der Bibel und erwarte nicht viel von ihr, sondern möchte meinen Glauben leben. Originalzitat. Und weiter, derselbe Ulrich Eggers. Ich habe keine Lust, den Text oder Diamanten zu drehen und es funkelt nicht. Aber es ist ja eine legitime Frage, ob überhaupt jemand die Bibel lieben muss. Und stellt damit fest, dass er offenkundig die Bibel nicht liebt, denn anders kann man diese Aussage nicht verstehen. Lesen wir mal zu Hause Psalm 19, Psalm 119, da sind Lobgesänge, Herr, dein Wort, köstlicher als Honig. Menschen des Heiligen Geistes, Menschen vom Geist Gottes getrieben, die zu Jesus gehören, die lieben sein Wort. Wir müssen davon ausgehen, dass in all diesen und den weiteren Zeitschriften des Bundesverlags diese falschen Lehren eingestreut werden. Vielleicht zunächst nur in feinen, verführerischen, homöopathischen Dosen, aber große Teile der bibeltreuen Gemeinde in Deutschland werden hier zielstrebig von Christus und seinem Wort weggeführt in eine seelische Religiosität, die mit dem Christus der Bibel nichts mehr zu tun hat. Warum, liebe Geschwister, war ich gedrängt, heute so ausführlich darüber zu predigen? Um vor dieser Verführung in aller Klarheit zu warnen. Denn diese Verführer sind auf frommen Kongressen, bei Jesus House und wo auch immer mittlerweile quasi allgegenwärtig. Das sind die Stars der frommen Szene heute. Es ist auffällig, wenn die Bekenntnisbewegung eine Konferenz veranstaltet, dann kommen 40, 60, wenn es hochkommt, 100. Wenn die einen Kongress veranstalten, sind es Tausende und Abertausende. Da gehen die Massen hin und sie begreifen es nicht. Und das Hauptanliegen, deshalb haben wir vorher gesungen das Lied, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Wir müssen lernen und uns darin üben, die Stimme unseres guten Hirten Jesus Christus zu unterscheiden von der Stimme der eingeschlichenen falschen Hirten. Und das geht eigentlich nur auf eine einzige Weise wirklich, indem wir regelmäßig und viel in der Bibel lesen. Denn dort hören wir die Stimme des guten Hirten. Und dadurch prägt sich der Klang der Stimme des guten Hirten ein, tief in unsere Herzen. Und wenn dieses Wissen und das Wort Gottes in unseren Herzen ist, dann brauchen wir nicht lange zu fackeln und nachzudenken, wenn es heißt, diese Welt ist gut, lebenswert. Oder dann werden wir Gnade haben, wenn wir das und das tun. Dann ist uns augenblicklich klar, nein, das kann nicht sein. Und das möchte ich euch mit nach Hause geben. Wenn auch Ulrich Eggers die Bibel nicht liebt, wir sollten sie lieben. Und wir sollten in ihr lesen, mehr denn je. Und wir sollten beten, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Amen.